Ja, herzliche Gäste des Kepler Salons, herzlich willkommen hier am Montagabend beim Kepler Salon, bei einem Salon zum Thema faszinierende Physik. Und das Thema wird uns heute Herr Leo Ludig näher bringen. Leo Ludig, ja, dem eifrigen Kepler Salon Besucher kein Unbekannter. Ich glaube, heute ist das dritte Mal, dass da sind, und wir freuen uns recht herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Bevor ich noch ein paar Worte zu unserem Gast sage, etwas Organisatorisches zum Ablauf des heutigen Abends. Den Kepler Salon, den Sie heute bei freiem Eintritt besuchen, der lebt davon, dass wir Unterstützer haben, die Stadt Linz und das Land Oberösterreich. Wir haben aber auch Sponsoren und einen Unterstützungsverein, dem Sie beitreten können, der Verein der Freunde des Kepler Salons, um damit den Kepler Salon auch in Zukunft zu unterstützen. Anmeldeformulare finden Sie im aktuellen Quartalsprogramm. Sie wissen, es gibt den Barbetrieb, der läuft auch während des Salons. Schauen Sie nach hinten, dort bekommen Sie zu trinken. Dieser Salon wird audiotechnisch aufgenommen, die Audiodatei ist in den nächsten Tagen dann auf der Homepage verfügbar. Heißt auch, wenn Sie einen Kommentar haben, wenn Sie eine Frage haben, bitte geben Sie mir ein Zeichen. Und Sie bekommen dann ein Mikrofon, damit auch die Zuhörer und auch die heute nicht dabei sind, ihre Frage hören können. Ja, Leo Ludig, Sie waren 40 Jahre lang AHS-Lehrer für Physik, Mathematik und Chemie an mehreren Gymnasien in
Wels. Zwei
Gymnasien in Wels. Haben daneben auch an der JKU Fachdidaktik Physik unterrichtet. Waren einer der wesentlichen Treiber bei der Errichtung des Science Parks, des Science Centers Velios in Wels, das jetzt seit 2011, seit mittlerweile 5 Jahren in Betrieb ist, und sind dort auch immer noch als Ausstellungskurator, als Berater tätig. Unter dem Titel Naturwissenschaft des Alltags, und jetzt nähern wir uns auch dem Thema des heutigen Abends, erklärt Leo Ludig wöchentlich in den oberösterreichischen Nachrichten den Alltag, die Physik des Alltags, wozu es auch mittlerweile 2 Bücher gibt, unter dem Begriff Leologisch, unter dem Titel Leologisch. Ja, und ganz aktuell, wenn Sie auf YouTube gehen und Leo Ludig eingeben, dann werden Sie ein paar Videos finden, wo auch Phänomene des Alltags von Leo Ludig plastisch erklärt werden. Ja, ja, dann möchte ich nicht länger aufhalten und würde Sie bitten, mit der faszinierenden Physik zu beginnen.
Bitte. Danke vielmals für die Einbegleitung. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, faszinierende Physik. Eigentlich im Laufe des Vorbereitens zum heutigen Abend habe ich mir gedacht, ich erzähle Ihnen einfach, was mich an der Physik fasziniert. Dazu müssen wir aber zunächst einmal wissen, was ist Physik überhaupt? Da geht man am besten in ein Buch hinein und dann liest man diese Definition. Für jene, die das nicht sehen, möchte ich sie vorlesen. Die Physik ist die Wissenschaft von den Eigenschaften und Zustandsformen, dem inneren Aufbau und den Bewegungen der unbelebten Materie, den diese Bewegungen hervorrufenden Kräften oder Wechselwirkungen und den dabei wirkenden Gesetzmäßigkeiten. Und jetzt werden Sie fragen, in welchem Buch steht so etwas? Das steht in einem Lehrbuch für die 2. Klasse. Und wenn ich solche Definitionen lese, dann verstehe ich, warum von Anfang an Physik uninteressant ist. Das soll ein 11-Jähriger verstehen. Das soll Physik sein. Da gefällt mir schon die Definition des theoretischen Physikers Pitschmann wesentlich besser, der sagt, was ist Physik? Das ist das, was die Physiker machen. Und da fragt man sich natürlich dann, ja, womit beschäftigen sich denn die Physikerinnen? Natürlich beschäftigen sich die Physikerinnen mit sehr vielen Dingen. Draußen haben wir salopp gesprochen ein bisschen über Physik, Biologie. Wir haben jetzt im Velios eine Biologieausstellung. Werde ich Ihnen vielleicht noch im Laufe des Abends ein bisschen was erzählen können darüber. Und da habe ich gesagt, meine Definition von Physik ist, alles Leben ist Physik. Denn dass Sie hier so sitzen können auf dem Sessel und nicht runterrutschen, ist Physik notwendig. Also, womit beschäftigen sich die Physikerinnen eigentlich? Mit allem. Mit der Solarenergie, mit Maschinen, mit Kräften. Ja, mit dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Aber faszinierend sind Naturerscheinungen. Faszinierend ist etwa ein Blitz, und da sind die Physiker gefragt, diese faszinierenden Naturerscheinungen zu erklären. Und da fragt man sich natürlich, wie arbeiten denn Physiker eigentlich und Physikerinnen, wenn sie die Natur beschreiben oder wenn sie hier beschreiben, was da passiert, etwa beim CERN, wo sie Protonen aufeinanderprallen lassen, um in diesen riesigen Energiemengen den Zustand des Urknalls, also dort, wo alles begonnen hat, modellieren und Aussagen treffen. Und das ist faszinierend, dass es uns heute gelingt, den Zustand herzustellen, wie am Anfang des Universums überhaupt gewesen ist. Und da fragt man sich, wie kommt jetzt der Physiker, wie kommen die Physikerinnen dazu, zu diesen Erkenntnissen? Nun, Physikerinnen und Physiker beobachten und messen. Noch nicht lange. Galileo Galilei war es, der dieses messende Experiment in die Physik eingebracht hat. Vor ihm waren die Naturphilosophen, die einfach nachgedacht haben, sich Erklärungen überlegt haben, nicht messend herangegangen sind, aber sehr viel schon gefunden haben. Die alten Griechen etwa wussten bereits, dass die Erde eine Kugel ist. Dieses Märchen von der Scheibe, das finstere Mittelalter, klingt zwar wahnsinnig gut, ist aber vollkommen falsch, denn kein Wissenschaftler hat im Mittelalter je an die Scheibe gedacht. Sondern es war bewusst und bekannt, dass das eine Kugel sein muss. Alleine jede Mondesfinsternis zeigt ja den Schatten der Erde auf dem Mond und ist immer rund. Das wäre nie der Fall, wenn das eine Scheibe wäre. Physiker vergleichen und ordnen. Wir reduzieren, indem wir experimentieren. Wir stellen die Natur im Experiment nach und wir modellieren die Natur. Und da stellt man sich dann natürlich die Frage, welche Fragestellungen sind es denn, die den Physiker im Unterschied zum Biologen etwa interessieren. Nun, da ist zum Beispiel eine faszinierende Naturerscheinung der Regenbogen. Ich schaue mir immer noch gerne einen Regenbogen an. Wir sind begeisterte Wohnwagenfahrer und wir waren vor 2 Jahren in Irland mit dem Wohnwagen unterwegs und da hat es einmal geregnet und dann ist die Sonne gekommen. Meine Gattin ist vor dem Wohnwagen gestanden und hat hineingerufen, du, ein Regenbogen ist da. Und natürlich bin ich sofort heraus und habe den Regenbogen angeschaut. Aber jetzt muss man Physiker sein oder zumindest eine Ahnung von Physik haben, dass man nicht in die falsche Richtung schaut. Denn der Regenbogen ist immer dort, wo die Sonne im Rücken ist. Und das heißt also, dass ich jetzt schon eine Erkenntnis gewinne, indem ich beobachte den Regenbogen und nicht nur anschaue. Der Physiker beobachtet etwas, er schaut nicht etwas an. Das ist ein Unterschied, denn beobachten heißt beschreiben. Beobachten heißt beschreiben, bei einem Regenbogen etwa kann ich verbal beschreiben einmal eine Erkenntnis, dass der Regenbogen aus verschiedenen Farben besteht, dass diese Farben ineinander übergehen, dass der Regenbogen immer ein Bogen ist. Auch nicht selbstverständlich. Faszinierend einmal, wir sind geflogen und da habe ich so runtergeschaut auf die Wolken und dann habe ich den Regenbogen als ganzen Kreis gesehen. Das können wir vom Flugzeug aus, von der Erde aus können wir das nicht. Ein Regenbogen entsteht immer nach oder während eines Regens, wenn auch die Sonne scheint. Was Sie hier sehen, das sind Beschreibungen von 12-jährigen Schülerinnen und Schülern, wo man ihnen die Aufgabe gibt, sie sollen einmal einen Regenbogen sich genauer anschauen. Und das ist physikalisches Arbeiten, indem wir uns die Natur ansehen und genau analysieren und genau betrachten. Ich habe gesagt, die Sonne muss also im Rücken sein. Und jetzt können wir das natürlich erklären als Physiker, wie der Regenbogen entsteht. Wir sehen also hier diese Kugel hier, das soll ein Regentropfen sein. Und da kommt das Licht jetzt auf diesen Regentropfen drauf. Und Licht besteht aus allen Farben. Das von der Sonne kommt das weiße Licht, besteht aus allen Farben und wird nun am Regenbogen gestreut. Und warum wird das blaue Licht mehr gestreut als das rote Licht? Weil das blaue Licht langwelliger ist als das rote Licht. Das blaue Licht kurzwelliger ist als das rote Licht. Was heißt kurzwellig und langwellig? Wie können wir uns das vorstellen? Und das ist auch etwas, was einfach die Faszination ausmacht, wenn man es sich plastisch vorstellen kann. Und Sie haben ja in der Einleitung gesagt, dass ich also diese 14-tägige Kolumne in den Nachrichten habe, auf der Wissenschaftsseite, wo ich versuche, mit einfachen Mitteln etwas zu erklären. Also, wenn Sie sich vorstellen, kurzwellig, das würde also bedeuten, ich tripple, ich habe also kleine Schritte. Langwellig würde bedeuten, ich habe große Schritte. So, und jetzt gehen wir auf einen Acker zu. Auf einen Acker, wo diese Ackerfurchen sind. Und wenn ich jetzt hier vielleicht schräg auf diesen Acker zugehe und hier mit kleinen Schritten gehe, dann werde ich bei jedem Schritt vielleicht abgelenkt, weil da ist ein Berg da von der Ackerfurche. Bei einem großen Schritt, da kann ich mehrere Ackerfurchen überschreiten und werde weniger stark abgelenkt. Genau das ist die Streuung. Die Streuung des Lichts, das kurzwellige Licht, das wird oftmals abgelenkt, in alle Lichtungen zerstreut, während das rote Licht weniger stark abgelenkt wird. Und so spaltet sich das Licht an den Wassertropfen auf. Und jetzt habe ich hier die Sonne so gelb gezeichnet und wir sagen immer weißes Sonnenlicht. Also jetzt könnte man sich die Frage stellen, beobachten die Physiker falsch? Denn die Sonne haben sie noch nie weiß gesehen, die haben sie immer gelb gesehen. Und warum sie es gelb gesehen haben, kann ich Ihnen mit dieser Streuung auch erklären. Von der Sonne kommt weißes Licht, also die Astronauten auf der ISS sehen die Sonne glühend weiß. Aber wenn jetzt dieses weiße Licht in die Erdatmosphäre hereinkommt, wird das blaue Licht, weil es kurzwellig ist, weggestreut und zur Erde kommt jetzt Licht, wo der blaue Anteil fehlt. Und die Gegenfarbe zu blau ist gelb. Das heißt, die Sonne erscheint durch die Atmosphäre dadurch, dass das blaue Licht weggestreut wird, gelblich. Und deswegen sehen wir den Himmel blau. Ich werde Ihnen im Anschluss dann hier ein kleines Experiment zeigen, wo ich Ihnen dieses blaue Licht des Himmels zeigen kann. Und ich kann Ihnen auch Abendrot und Morgenrot zeigen. Denn wenn das Licht durch die tiefstehende Abendsonne, durch die Atmosphäre lang durch muss, wird sehr viel an blauem Licht weggestreut. Und ankommt rotes Licht. Vornehmlich. Und deswegen haben wir dann Abendrot. Und jetzt ist die Regel Abendrot, Schönwetterbot, Morgenrot, Schlechtwetterrot. Warum ist das so? Das Licht am Abend wird dann mehr gestreut, wenn die Atmosphäre sehr viel Wasserdampf enthält, sehr viel Wassertröpfchen da sind. Dann wird viel von diesem blauen Anteil des Lichtes weggestreut. Und dann kommt also sehr viel Rotanteil heran. Wenn es aber jetzt am Abend sehr viel Feuchtigkeit in der Luft ist, in der Nacht kühlt sich die Luft ab, sehr viel Wasser kondensiert, schlägt sich als Tau nieder und in der Früh haben wir dann Luft, die trocken ist. Trockene Luft, keine Wolken, schönes Wetter. Umgekehrt in der Früh heißt es, Abendrot, Schlechtwetterbot.
Morgenrot.
Morgenrot, Schlechtwetterboot. Das bedeutet also, in der Früh ist sehr viel Feuchtigkeit in der Luft. Dadurch, dass die Sonne jetzt scheint, wird noch viel mehr Wasser verdunsten. Das bedeutet also, die Luftfeuchtigkeit nimmt zu. Es entstehen Wolken, wir haben schlechtes Wetter. So einfach kann es sein, wie Sie gesagt haben, leologisch oder physikalisch logisch. Das heißt also, wir können diese Naturerscheinung relativ einfach erklären. Wir erklären, wie ein Vorgang in der Natur abläuft. Das machen Physikerinnen und Physiker. Also, Physiker beschreiben das Wie und nie das Warum. Wir beschreiben, wie ein Vorgang abläuft. Zum Beispiel, wenn ich hier das auslasse, dann wird dieser Gegenstand zu Boden fallen. Jetzt beschreibt der Physiker, mit welcher Geschwindigkeit, in welcher Zeit, wie die Beschleunigung ist. Er beschreibt eigentlich nicht, warum. Natürlich können Sie fragen, warum fällt der zu Boden, wird Ihnen der Physiker antworten, weil es die Erdanziehungskraft gibt. Dann gibt es aber die nächste Frage, und warum gibt es die Erdanziehungskraft? Sie kommen dann letztlich immer zu einer Warum-Frage, die Sie am Schluss nicht beantworten können. Also der Physiker beschreibt immer das Wie, manchmal mit einer Formel, die wir uns relativ leicht merken können, manchmal mit einer Formel, die weniger leicht fassbar ist. Das Warum beantwortet Ihnen nur einer, nämlich der, der hier auf der rechten Seite ist, der liebe Gott. Das heißt also, warum etwas funktioniert, das wird Ihnen ein Physiker letztlich nie erklären können. Und noch etwas kann ein Physiker nicht. Physiker beschreiben nie die Natur, wie sie ist. Physiker machen sich Modelle, um das zu beschreiben, was sie in der Natur sehen. Ein Modell wird also gemacht. Sie kennen das Atommodell, das Teilchenmodell, das Wellenmodell. Und so erklären Physiker aus dem Experiment heraus, machen sie eine Hypothese, wie sie sich das vorstellen können, dass das funktioniert. Dann machen sie sich ein Modell. Das ist das Modell mit der Wellenlänge, das ist ein Modell. Ja, die haben sie noch nie gesehen. Auch die Physiker haben noch nie gesehen, die Welle, die das Licht sozusagen darlegt. Das ist ein Gedankenmodell, das sich Physiker gemacht haben. Und da komme ich zu einer Frage, um das, diesen Modellbegriff etwas näher zu erläutern, dass ich Ihnen am Hand, was ist Licht, einmal das vorführen möchte, wie etwa auch Newton und Huygens, also zwei Physiker, die vor 200-300 Jahren gelebt haben, an die Sache herangegangen sind. Bevor wir das machen und an einem Versuch zeigen, möchte ich noch ein bisschen beim Modell verbleiben. Was ist so ein Modell? Gehen wir ganz anders weg, gehen von der Physik weg, gehen wir in unser tägliches Leben hinein. Wenn Sie heute von Frankfurt nach Tokio fliegen wollen, also morgen, übermorgen vornehmlich nicht mit der Lufthansa, und Sie möchten sich anschauen, wie dieses Flugzeug fliegt, dann werden Sie einen Globus nehmen. Dann werden Sie sich Frankfurt anschauen, dann werden Sie sich Japan anschauen, also Tokio, und dann werden Sie schauen, wo ist da die kürzeste Verbindung, und dann werden Sie sehen, aha, das geht da ziemlich am Pol vorbei. Das heißt, Ihre Fragestellung, ich möchte wissen, wie das Flugzeug von Frankfurt nach Tokio fliegt, er beantwortet hinlänglich genau das Modell Globus. Wenn Sie nicht gewusst haben, wo jetzt der Kepler-Salon ist, wo die Rathausgasse sich befindet, dann werden Sie mit dem Modell Globus wahrscheinlich nicht zu Rande kommen, sondern dann werden Sie sich einen Stadtplan nehmen. Der Stadtplan ist ein Modell der Welt für Ihre Fragestellung, wie komme ich etwa von Urfa in die Rathausgasse. ein anderes Modell. Das heißt also, sie nehmen sich in ihrem täglichen Leben, je nach Fragestellung, ein geeignetes Modell. Genau das Gleiche machen die Physiker auch. Sie nehmen sich für ihre Fragestellung ein Modell, das ihre Fragestellung logisch eindeutig, nachvollziehbar, objektivierbar, also für jeden auf der ganzen Welt zu jeder Zeit gleich erklärt. Und das könnte ich Ihnen jetzt an einem kleinen Experiment zeigen. Sie können dann nachher, die da ein bisschen am Rand sitzen, noch vorkommen und sich das anschauen. Ich hoffe, man sieht es. Ich muss da ein bisschen nach vorne schauen. Also Sie sehen hier Folgendes. Sie sehen also, dass der Lichtstrahl, der hier so hereinkommt, hier im Wasser gebrochen wird. Das heißt also, der Lichtstrahl, der da unter diesem Winkel kommt, geht im Wasser unter diesem Winkel weiter. Und jetzt haben Sie ein Naturphänomen, das Sie als Physiker erklären wollen. Und jetzt gehen wir den historischen Weg der Erklärung von Newton und dann gehen wir den historischen Weg, wie ein und dasselbe Phänomen Huygens erklärt hat. Newton hat das folgendermaßen erklärt. Newton hat gesagt, das Licht besteht aus Teilchen. Und er hat also gesagt, das Licht, das also hier da entlang kommt, das also diese Lichtteilchen, die kommen da zur Wasseroberfläche her. Und im Wasser sind die Teilchen, die Wasserteilchen, dichter gepackt als in der Luft, die Luftteilchen. Das heißt, hier sind auf einen Kubikzentimeter mehr Teilchen. Das bedeutet, dass hier diese Lichtteilchen an der Wasseroberfläche, an dieser Wasserkante hier stärker ins Wasser angezogen werden. Weil da einfach mehr Teilchen sind, die diese Lichtteilchen anziehen können. Und deswegen, so kann ich mir das erklären, ich kann mir also erklären, wenn da sozusagen der Lichtstreuer als Teilchen hereinkommt, im Wasser wird stärker angezogen, dass das gebrochen wird, der Lichtstrahl. Ist verständlich. Und es gibt eine Folgerung daraus nach Newton. Die Folgerung lautet, das habe ich glaube ich hier, die Folgerung lautet, wenn nun an dieser Wasserkante die Wasserteilchen, die Lichtteilchen stärker anziehen, als das die Luftteilchen machen, dann muss die Geschwindigkeit des Lichts im Wasser größer sein als in der Luft. Weil ja die noch einen zusätzlichen Impuls bekommen. Also Newton sagt, Licht besteht aus Teilchen. Ich erkläre die Brechung logisch klar, das können wir nachvollziehen, dadurch, dass an der Schicht, an der Mediumgrenze zwischen Luft und Wasser, das Wasser eine größere Anziehung ausübt als die Luft auf das Licht und deswegen wird es gebrochen und daraus ergibt sich die Folgerung, die Geschwindigkeit im Wasser ist größer für das Licht als die Geschwindigkeit in der Luft. Logisch, eindeutig, abgeschlossen, klar. Er hat ein Pech gehabt, der Newton natürlich, der es einen anderen Physiker gegeben hat, das war der Huygens. Und der Huygens hat was anderes gesagt. Der hat sich einmal das angeschaut, wenn man einen Stein ins Wasser wirft, was passiert da? Da bilden sich konzentrische Kreise. Und der hat gesagt, Huygens hat gesagt, Licht besteht aus Wellen. Weil das kann da so Wellen, die da weitergehen. Und was hat er jetzt gesagt, wie kann ich mir vorstellen, dass sozusagen diese Welle, wenn der Stein da ins Wasser hineinfällt, dass diese Welle sich ausbreitet. Der hat folgenden Gedanken gehabt, Huygens. Der hat gesagt, wenn ich also da jetzt einen Stein ins Wasser hineinwerfe, dann entsteht einmal so eine Kreiswelle, ja, nach einer gewissen Zeit. Aber warum schreitet die fort? Der hat gesagt, na ganz einfach, kann ich mir so vorstellen, dass um jeden Punkt dieses Kreises bildet sich wieder so ein Kreis, wie wenn da ein Stein hineingeworfen wäre. Und das breitet sich, so viele Kreise breiten sich da aus. Und die einhüllende all dieser Kreise, das ist diese fortschreitende Wellenfront. Also der hat so argumentiert, Es ist, wie wenn ich ständig so einen Stein hineinwerfe, jetzt breitet sich diese Welle als Kreis aus, und das kann ich mir so vorstellen, das habe ich hier einmal versucht, Ihnen aufzuzeichnen, das kann ich mir so vorstellen, dass sozusagen um diesen jeden Punkt sich bildet sich wiederum so ein Kreisel aus. Das sehen wir aber nicht, dieses Kreisel, weil da so viel überlagert sind, dass sie die auslöschen. Aber was wir sehen, ist dann wiederum der nächste Kreis und der nächste Kreis, der nächste Kreis. Er erklärt das ein bisschen kompliziert. Aber er hat auch eine logische Erklärung dafür gefunden. Und wie erklärt er jetzt diese Brechung dann? Er erklärt diese Brechung so. Er nimmt also diesen Lichtstrahl her, und jetzt stoppen wir einmal zu dem Zeitpunkt, wo dieser rechte Teil genau an der Wasserkante ist. Und wenn jetzt dieser rechte Teil genau an der Wasserkante ist, dann breitet sich der Lichtstrahl, das ist eh die härteste 5 Minuten dieses Abends, also. Dann breitet sich dieser Lichtstrahl, der sich hier in der Luft mit einer gewissen Geschwindigkeit ausbreitet, im Wasser mit einer geringeren Geschwindigkeit aus. Denn Huygens hat Folgendes postuliert. Er wusste es nicht. Er hat nur gesagt, das Licht breitet sich in der Luft schneller aus, als es sich im Wasser ausbreitet. Und wenn ich das annehme, dann sage ich, in der Zeit, in der der Lichtstrahl da, dieser Teil des Lichtstrahls von da herkommt, hat sich im Wasser, also in dieser Zeit, in der sich dieser Teil hierher ausgebreitet hat, hat sich in der Wasser um diesen Punkt so eine Kugelwelle gebildet. So wie wenn da sozusagen ein Stein hineingeworfen wäre. Und wenn ich da die Tangente dran lege, das ist die neue Wellenfront. Voilà. Das ist die neue Wellenfront. Dann kann ich die Brechung so erklären, dass also eine Brechung erfolgt, genauso wie ich sie hier sehe. Huygens hat gesagt, die Geschwindigkeit in der Luft muss größer sein als die Geschwindigkeit im Wasser. Bei Newton kommt heraus, aufgrund seiner Überlegung, die Geschwindigkeit in der Luft muss kleiner sein als die Geschwindigkeit im Wasser. Und das ist klassisch. Wenn zwei sagen und es kommt sozusagen das Unterschiedliche heraus, dann brauchen wir jetzt nur mehr die Lichtgeschwindigkeit im Wasser messen. Hat aber nur 150, 200 Jahre dauert, bis man das gemacht hat. Und da ist man dann draufgekommen, die Geschwindigkeit in der Luft ist größer als die Geschwindigkeit im Wasser. Also lieber Newton, du bist zwar der größte aller Physiker, sagt man allgemein, aber hier irrte Newton. Licht besteht für dieses Experiment nicht aus Teilchen, sondern Licht besteht aus Wellen. Also nach Huygens können wir jetzt eindeutig sagen, Licht ist ein Wellenvorgang. Sie sind ja alle in Naturwissenschaft kundig und hätten jetzt sofort natürlich alle aufzeigen können und sagen können, bitte aber, Licht ist doch auch ein Teilchen. Denn Albert Einstein hat ja ein Phänomen erklärt, und das hat er erklärt damit, dass er gesagt hat, Licht ist ein Teilchen, nämlich den sogenannten äußeren photoelektrischen Effekt. Das heißt, dass wenn Licht, kurzwelliges Licht auf eine Metalloberfläche aufprallt, kann es Elektronen auslösen. Und das können Sie nie mit Wellen erklären. Da können Sie hin und her diskutieren, das geht so nicht. Das geht nur, wenn Sie sagen, das ist, wie wenn ich da so eine Kanonenkugel auf die Wand schieße und dann bricht da ein Stückchen heraus. So kann ich das erklären. Ich kann es also nur erklären, dadurch, dass Licht Teilchen ist. So, und jetzt haben wir da etwas, was wir Physiker, gute Idee, es ist Wasser. Was für Physiker ganz klar ist, wie man aus dem Dilemma herauskommt, man sagt ganz einfach, Licht ist Welle, Licht ist auch Teilchen, nämlich je nachdem, welche Fragestellung ich gebe. Das ist wie mit Globus und mit Stadtplan. Wenn ich die Fragestellung gebe, erklär mir die Brechung, dann nehme ich das Modell Globus, dann nehme ich das Modell Licht ist eine Welle. Wenn ich erklären möchte, warum Licht aus Metalloberflächen Elektronen herausschlägt, dann nehme ich das Modell Stadtplan, dann ist Licht Teilchen. Der Physiker sagt, das ist aber noch nicht alles. Licht ist vielleicht sogar etwas ganz anderes. Und da fragt man sich natürlich jetzt schon, nach Pilatus, was ist Wahrheit? Und man fragt sich natürlich, mit Recht, die Physik als die exakteste oder exakte Wissenschaft, kann die nicht sagen, was Licht jetzt wirklich ist. Ich erinnere an den Satz, den ich zuerst gesagt habe, die Physiker erklären nicht die Natur, wie sie ist, sie machen sich nur Modelle, um das zu erklären, was sie sehen. Und daher ist die Frage, was ist Wahrheit, eigentlich auch eine Frage, die nicht physikalisch ist, sondern auch wieder dem lieben Gott anheimgestellt wird. Dieser Dualismus des Lichts ist etwas, womit wir momentan gut leben, aber vielleicht gibt es einmal irgendwas anderes und daher können wir sagen, Physiker kennen nicht die Wahrheit. Sie wissen nur, was derzeit nicht falsch ist. Das ist weniger als die Wahrheit kennen, aber mehr als manche Leute glauben. Und derzeit ist, weil wir, und das ist das Wichtige, durch jedes Experiment, das wir machen, und das wir erklären können mit dem Wellenmodell oder dem Teilchenmodell, nicht bedeutet, dass deswegen die Wahrheit ans Licht kommt, sondern wir nur ein weiteres Beispiel gefunden haben, dass unsere Theorie, dieses Modell Licht ist Welle oder Licht ist Teilchen, nicht falsch ist. Aber wenn ein einziges Experiment gemacht wird, das nicht erklärt werden kann mit Welle oder Teilchen, dann müssen wir unsere Theorie beiseite schieben, dann haben wir unsere Theorie falsifiziert und nicht, wir falsifizieren höchstens in der Physik eine Theorie, aber wir bewahrheiten sie nicht, sondern wir sagen nur, ein weiteres Indiz, dass das, was wir uns derzeit vorstellen, eigentlich so falsch nicht sein kann. Physiker wissen also nicht die Wahrheit, sondern wissen nur, was derzeit sozusagen nicht falsch ist. Das war jetzt der härteste Teil, jetzt geht's kulinarisch weiter. Es steht in der Ausschreibung, glaube ich, drinnen warum sind die Astronauten schwerelos? Das ist also etwas, was in vielen Lehrbüchern auch falsch drinnen steht und darum möchte ich das also auch hier heute bringen, dieses Beispiel. Die Astronauten auf der ISS, die sind 400 Kilometer von uns entfernt. Bitte 400 Kilometer, das ist St. Pölten-Innsbruck. Ja, also da kann man schnell vom Café hinauffahren. Dort haben wir noch 90% der Anziehungskraft auf der Erde. Also das, was in manchen Büchern drinnen steht, dass da die Anziehungskraft nicht mehr vorhanden ist, ist ein Mumpitz. Und dann wird es auch manchmal erklärt, dass sich da die Zentrifugalkraft mit der Anziehungskraft der Erde aufheben. Nun, wenn sich bei einem Körper zwei Kräfte aufheben, dann geht dieser Körper geradlinig weiter. Und jetzt frage ich mich, wann sie die Zentrifugalkraft mit der Erdanziehungskraft aufheben für die Astronauten, Warum gehen die nicht geradeaus weiter, sondern fliegen ständig um die Erde herum, in einem Kreis? Also auch diese Erklärung ist falsch, auch wenn sie in vielen Lehrbüchern so drinsteht. Für den Astronauten ist es so, dass sich eine Trägheitskraft manifestiert, die aufgehoben wird, da haben Sie recht, aber nicht für den Beobachter, der von außen sich das ansieht. Wie schaut es tatsächlich aus? Nehmen Sie hier diese Erde an und da kreist jetzt die ISS herum. Damit die ISS auf einer Kreisbahn bleibt, weil die wieder ständig von der Erde angezogen ist, müsste ja eigentlich zur Erde fliegen, muss sie eine ganz bestimmte Geschwindigkeit haben. 7,9 Kilometer pro Sekunde ist diese Geschwindigkeit. Nehmen wir also jetzt Folgendes an. Die Erdanziehungskraft wäre nicht vorhanden, dann würde die ISS in einer Sekunde 7,9 Kilometer entfernt sein. Jetzt herrscht aber die Anziehungskraft ständig. Das heißt, während diese ISS da wegfliegt, wird sie ständig von der Erde angezogen. Das heißt, die Astronauten fallen ständig frei zu Boden. Warum haben sie ein Gewicht? Weil sie am Sessel sitzen. Würden sie nicht am Sessel sitzen, dann würden sie nach unten fallen und sie hätten kein Gewicht. Sie haben eine Masse immer noch, aber kein Gewicht. Gewicht manifestiert sich nur dadurch, dass ich irgendwo einen Druck, eine Kraft ausübe. Entweder bin ich aufgehängt oder ich habe irgendein Hemmnis unter mir, das mich nach unten fallen lässt. Also Astronauten fallen ständig frei nach unten und erleben deswegen diese Schwerelosigkeit. Und jetzt sind wir also schon mit unseren Astronauten da in den Weltraum gekommen. Und wir wollen uns einmal ein bisschen, damit ich jetzt zum Abschluss noch Ihnen zwei kurze Filme vorführe. Einmal einen Film, wo wir ins Universum hinausschauen, und einen zweiten Film, wo wir ins ganz, ganz Kleine hineinschauen, um die Faszination von Physik begreiflich zu machen.
Das Teleskop im Jahre 1608 ist zum VLT oder gar zum Hubble Space Teleskop. VLT ist die Abkürzung für Very Large Telescope und genau das ist es. Ein sehr großes Teleskop in der Atacama-Wüste im Norden Chiles. Das VLT besteht eigentlich aus vier baugleichen Teleskopen, deren Spiegel zusammengeschaltet werden können. Ein einzelnes dieser vier beweglichen Teleskope wiegt 430 Tonnen. Die Hauptspiegel dieser Giganten haben einen Durchmesser von je 8,2 Metern. In den letzten Jahren wurde das VLT so sehr optimiert, dass es, obwohl es von der Erde aus und damit durch die Atmosphäre hindurch beobachtet, eine bessere Auflösung erreicht als das Hubble Space Teleskop draußen im All. Gemeinsam sind VLT und HST, also Very Large Telescope und Hubble Space Telescope, ein mächtiges Hilfsmittel, um wirklich weit ins All hinaus und damit tief in die Entstehungsgeschichte des Universums hineinzublicken. Das klingt nach einer fantastischen Zeitreise und genau genommen ist es das auch.
Diese Faszination des Sternenhimmels ist ja auch etwas, was wirklich faszinierend ist. In dem Moment, wo Sie heute in den Sternenhimmel hinausschauen, sehen Sie ja in die Vergangenheit zurück. Das bedeutet, Alpha Centauri, der nächste Fixstern, ist 4,5 Lichtjahre von uns entfernt. Das heißt, wenn Sie Alpha Centauri heute anschauen, dann sehen Sie, wie Alpha Centauri ausgesehen hat, im Jahr 2011, vor 4,5 Jahren, 2012. Die Sonne sehen Sie, wie sie vor 8 1/3 Minuten ausgesehen hat. Den Mond sehen Sie, wie er vor 1,1 Sekunden ausgesehen hat, weil das Lichtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer pro Sekunde ist. Und wir sind heute in der Lage, mit Teleskopen in den Weltraum hinauszuschauen, etwa 200.000, 300.000 Jahre nach dem Urknall. Diese Faszination, was heute technisch möglich ist und physikalisch machbar ist, ist zum Beispiel in der Astronomie augenfällig. Und jetzt schauen wir uns an, dass wir ja nicht nur uns den Urknall sozusagen anschauen können, sondern dass wir auch dass wir uns einmal anschauen, was heißt denn ein Experiment heute in der Physik? Was Sie hier sehen, ist das Innere des Large Hadron Colliders am CERN. Und zwar genau das sogenannte CMS-Experiment. Das ist während der Wartungsphase vor 2 Jahren aufgenommen worden, wo man den LHC stillgelegt hat und dieses Teil auseinandergezogen hat. Bitte, das ist 16 Meter im Quadrat hoch, dieses Teil. Und da passiert Folgendes. Da schießen sie von links und von rechts 2 Protonenstrahlen aufeinander. Was sie wollen ist, dass sich 2 Protonen sozusagen frontal treffen. Dann bekommen sie eine Energie heraus, die der Energie entspricht, dass ein Teilchen, das man gesucht hat, das sogenannte Higgs-Teilchen, das den kleinen Teilchen die Masse verleiht, entstehen kann. Das ist eine gigantische Energiemenge, allerdings auf einen winzig kleinen Bruchteil. Nur damit Sie eine Ahnung haben, welche technische Meisterleistung das auch ist. Also Sie müssen 2 Protonen zur Kollision bringen. Das wäre so, wie wenn Sie eine Stecknadel in Amerika, eine Stecknadel in Europa haben und Sie schießen die aufeinander und über dem Atlantik treffen sich die beiden Stecknadeln. So eine Präzision brauchen Sie. Und ich möchte Ihnen sozusagen fast schon zum Abschluss dieses Referats in 3 Minuten den CERN näher bringen. Also sonst kommentiere ich sich. Sie sehen also hier das CERN-Gelände. Da sind wir jetzt im Tunnel unten.
Jetzt beginnen wir nochmal.
Das CERN ist das größte Teilchenphysiklabor der Welt. Eine Kleinstadt für sich, gelegen entlang der schweiz-französischen Grenze in der Nähe von Genf. Aber der größte Teil liegt unsichtbar, etwa 100 Meter unter der Erde. 34 Kilometer Tunnel und Höhlen so groß wie Kathedralen. Hier stehen die Experimente der Physiker. Wissenschaftler aus der ganzen Welt arbeiten hier zusammen, um die Geheimnisse des Universums zu erforschen. Sterne und Planeten, Meere, Luft und Menschen. Alle Materie besteht aus Atomen. Die Atome wiederum bestehen aus Elektronen und einem Kern, der Kern aus Protonen und Neutronen. Und in diesen finden wir die Quarks. Im Large Hadron Collider, CERNs neuestem Beschleuniger, lassen die Forscher Teilchen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit zusammenstoßen. Damit können sie die Quarks und andere Teilchen untersuchen. Teilchen, die es nur kurz nach der Geburt des Universums gab. Bruchteile einer Sekunde nach dem Urknall, als alle Energie zu Materie wurde. In den Beschleunigern am CERN können wir diese Bedingungen kurz nach dem Urknall wiederherstellen und so Licht in die Fragen des Universums bringen. Warum haben Teilchen eine Masse? Was ist die dunkle Materie? Warum blieb vom Urknall nur Materie, aber keine Antimaterie übrig? Denn erst deswegen konnten wir überhaupt entstehen. Und was genau war das für Materie, kurz nach dem Urknall? Vier riesige Messgeräte, die Teilchendetektoren, werden die Kollisionen im LHC untersuchen, um Antworten auf diese fundamentalen Fragen zu finden. Mit diesen Experimenten und der theoretischen Forschung werden wir die Naturgesetze unserer Welt besser verstehen und einige der größten Geheimnisse unseres Universums lüften. Im Laufe ihrer Forschung haben die CERN-Wissenschaftler viele Entdeckungen gemacht, die sich auf unser tägliches Leben auswirken. Die Technik der Teilchendetektoren zum Beispiel steckt heute auch in Sicherheitsscannern und medizinischen Geräten. Und das World Wide Web wurde am CERN erfunden. 1990 entwickelte der britische Wissenschaftler Tim Berners-Lee dieses Informationssystem für Teilchenphysiker. Aber schnell wurde es zum Massenmedium und ist heute unsere wichtigste Informationsquelle. Das WWW hat unsere Kommunikation revolutioniert. Um die gewaltigen Datenmengen der neuesten Experimente zu verarbeiten, bauen Physiker und Experten aus der Industrie jetzt ein weiteres Computernetzwerk auf, das GRID. In diesem GRID können tausende Forschungsinstitute und Universitäten ihre Datenspeicher und Rechner gemeinsam nutzen. Das Internet wird zu einem globalen Supercomputer mit genügend Kapazitäten für die Wissenschaft von morgen.
Also nach diesem Einblick in das ganz, ganz Kleine und Sie sehen, Astronomie und Teilchenphysik geben sich da die Hand. Denn sowohl mit der Astronomie blicken wir zum Urknall zurück, wenn wir in die Tiefen des Universums blicken, als auch mit den Experimenten, die bei CERN, bei DESY und in anderen Forschungslaboratorien gemacht werden, blicken wir zum Ursprung unseres Daseins überhaupt zurück. Ich meine, das ist Faszination, die diese Menschheit letztlich hervorgebracht hat. Mich fasziniert aber auch so alltägliche Dinge, wie gibt es Ebbe und Flut nur am Meer? Und das ist ja auch ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Und während wir also jetzt hier eine Stunde lang geplaudert haben, hat sich der ganze Boden, ohne dass wir es merken, gehoben und gesenkt. Denn unsere Erdkruste ist auf einem Flüssigkeitsbrei und schwimmt da diese tektonische Platten. Und Linz hebt und senkt sich, genauso wie sich die Meere heben und senken, zwar nicht so 13 Meter hoch, sondern im 20 Zentimeter Bereich heben und senken wir uns aufgrund der Anziehungskraft auch des Mondes. Oder die Frage, sind die Meere verschieden hoch? Da gibt es zum Beispiel vor Indien, da sind die Meere um 100 Meter höher als bei uns, weil die Erdanziehungskraft auf der Erde nicht überall gleich ist. Und dort, wo die Erdanziehungskraft größer ist, zieht sie die Wassermassen an und die türmen sich dort auf. Und ein Schiff, das also fährt und das bergauf fährt, merkt aber nichts von diesem Bergauffahren, weil die Anziehungskraft an allen Orten für das Schiff gleich ist. Oder die Frage, wo beginnt der Weltraum? Nun, philosophisch betrachtet müsste man ja sagen, wir sind mitten im Weltraum, aber gemeint ist natürlich der außerirdische Weltraum, der beginnt bei etwa 100 Kilometern Entfernung. Denn dort können wir nicht mehr so fliegen, wie wir mit Flugzeugen fliegen, aufgrund des aerodynamischen Auftriebs, sondern können nur fliegen aufgrund des Rückstoßprinzips. Das sind so drei Fragen, weil Sie das angeschnitten haben, die ich also beantworte in der Kolumne. Und das geht ja jetzt nicht mehr. In den Oberösterreichischen Nachrichten und in meinen beiden Büchern Leologisch, das war jetzt die Werbeeinschaltung, die können Sie nachher auch, wenn Sie wollen, hier erwerben. Aber zum Abschluss möchte ich Ihnen doch noch zeigen, hier das letzte Experiment, nämlich das Experiment, warum der Himmel blau ist und warum es Abend- und Morgenrot gibt. Dazu geben wir also hier ein bisschen Milch herein. rühren ein bisschen um, dass wir also das gleich verteilen. Und wenn ich nun mit der Taschenlampe hier hereinleuchte, dann werden Sie von vorne sehen, dass das eher bläulich ist. Und wenn Sie hier hineinschauen, dann werden Sie sehen, dass Sie hier etwas rötlich sind. Das kann ich Ihnen auch so zeigen, indem ich also hier so schräg nach vorne leuchte. Dann sehen Sie also hier, das ist eher rötlich. Während wenn ich es so mache, sehen Sie es eher blau. Das heißt, an diesen Milchtröpfchen wird das weiße Licht, das kurzwellige Blaue gestreut. Und darum sehen Sie da hier jetzt blau. Wenn wir den Weg des Lichts durch diese milchige Brühe länger machen, ist schon sehr viel blaues Licht da vorne weggestreut worden. Und hier sehen Sie es eher ins Rötliche gehend und nicht mehr so blau, diesen Anteil. Damit habe ich Ihnen produziert nun, warum der Himmel blau ist, warum es Abendrot und Morgenrot gibt. Meine Damen und Herren, ich habe 5 Minuten, glaube ich, überzogen, aber ich bin einfach von der Physik fasziniert und ich hoffe, es ist mir gelungen, ein bisschen Ihnen diese Faszination näher zu bringen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen für Fragen zur Verfügung.
Ja, vielen Dank. Und man hat auch gesehen, die Physiker wohnen nicht nur in der Tintenburg, sondern können auch sehr gut improvisieren, wie gesagt mit dem Mikrofon. Ja, die Fragen bitte. Einmal in der ersten Reihe, dritte Reihe und ja, genau.
Also mich würde interessieren, weil Sie gesagt haben, warum der Himmel blau ist mit diesen Wellenerklärungen. Ich habe immer geglaubt, weil wir so viel Wasser haben und das Wasser reflektiert und deswegen ist die Bläue im Himmel. Das ist meine Meinung immer gewesen.
Nein, das Reflektieren, dass Sie das Wasser zum Beispiel sehr häufig blau sehen, also die Donau ist ja nicht immer blau, nur beim Johann Strauss, aber das hängt damit, dass Sie ja den Himmel gespiegelt haben. Also der Himmel spiegelt sich in der Wasseroberfläche und deswegen sehen Sie sozusagen das Wasser blau.
Ich habe jetzt von Himmelblau geredet.
Bitte?
Ich habe ja vom Himmelblau gesprochen,
ja,
nicht vom Wasser.
Aber das Himmelsblau können Sie nur so erklären, dass Sie diese Streuung, sitzen glaube ich ein paar Studenten erinnern, das ist die Rayleigh-Streuung, um es ganz genau zu sagen, diese Streuung des Lichts nehmen, dass der kurzwellige Anteil stärker gestreut wird als der langwellige.
Darf ich gleich anschließen, weil es genau das berührt, das haben Sie jetzt ja zum Schluss sehr gut gezeigt und so ist es auch. Nur am Anfang, ganz am Anfang, haben Sie fast es anders erklärt, nämlich über die Lichtbrechung. Und das war falsch. Das ist nicht richtig. Mit der Lichtbrechung an den Wasserteilchen und so weiter.
Nein, das war die Streuung gemeint.
Ich habe Brechung es war gesagt. Die, ja, Sie haben auch die Bilder von der Brechung gezeigt,
ja, leider. Nachher dann, bei dem, nach dem Experiment.
Ja, es war die Lichtbrechung in den Tropfen. Beim Regenbogen, genau. Ja. Ja gut, aber wir einigen uns, die Streuung ist es. Und dann haben Sie jetzt eigentlich auch sehr gut das gezeigt, dass es auf die Länge des Weges ankommt. Es kommt nicht auf die Wasserteilchen an. Und abends und morgens ist dann auch nicht das Entscheidende, sondern der Weg durch die Atmosphäre. Weil es mit F hoch 4 geht und der Weg länger ist, deshalb wird das Blaue rausgestreut und dann bleibt das Rote übrig. Auch beim Sonnenuntergang und beim Sonnenaufgang.
Aber der Weg im Morgenrot und Abendrot ist ungefähr gleich lang.
Ja, aber anders als am Mittag.
Anders als am Mittag.
Und das ist der Effekt.
Darum sehen wir am Mittag nur das blau gestreute Licht, weil die Atmosphäre hier kürzer ist, der Weg durch die Atmosphäre.
Richtig. Und deshalb ist dann die Sonne gelb.
Ja.
Und, ja, aber mit Brechung hat es nichts zu tun. Nein, sind wir uns einig?
Also, wenn das falsch herausgekommen ist, bitte. Sie haben vollkommen recht, nicht direkt im Anschluss an die Erklärung des Regenbogens ist die Brechung zu erklären. Da war ich etwas unkorrekt. Danke für den Hinweis.
Ja, zuerst einmal bin ich sehr fasziniert, also über den faszinierenden Vortrag. Ich meine, das ist ein Vorbild für jeden Professor, der einen Gegenstand interessant machen kann. Ich meine, das gelingt einem ja immer ausgezeichnet. Da muss man sagen, ein großes Lob. Aber zu der eigentlichen Frage. Sie haben da gesagt, von den Astronauten, die ständig in Richtung Erde runterfallen, quasi. Wie ist es dann zum Beispiel mit den geostationären Satelliten, die auf 37.000 Kilometer oben sind? Das heißt, der dreht sich synchron mit der Erde, dreht sich aber so schnell, dass sie die potenzielle Energie quasi die in Richtung Erden zirkt, mit der Fliehkraft praktisch mit Zentrifugalkraft aufhebt. Das heißt, der steht immer wieder wegen Schlingen, darum muss man in Afflands die Parabolspiegel ein bisschen nachjustieren. Aber letztlich steht dieser Satellit immer am selben Platz. Ja, ja. Dadurch, dass die Kräfte aufheben. Es aber gibt, er fällt nicht runter.
Ja, ja. Das heißt nicht. Es gibt zu jeder Bahn gibt es eine ganz bestimmte Geschwindigkeit, dass diese Bahn kreisförmig ist. Die ist natürlich bei 36.000 Kilometern eine andere Geschwindigkeit, als sie bei 400 Kilometer der Fall ist. Was sie aber bei 36.000 Kilometern nur erreichen können, ist, dass dort die Geschwindigkeit eben gerade die Geschwindigkeit ist, mit der sich auch die Erde um die Achse dreht. Und deswegen stehen diese Satelliten sozusagen scheinbar still oberhalb eines Ortes am Äquator.
Nicht die Geschwindigkeit, die Winkelgeschwindigkeit.
Naja,
die Geschwindigkeit ist sehr, sehr unterschiedlich.
Nein, ob Sie jetzt Winkelgeschwindigkeit jetzt sagen oder ob Sie tatsächliche Geschwindigkeit nehmen, aber es ist in beiden Fällen richtig, weil die 7,9 Kilometer pro Sekunde, mit der sich die ISS bewegt, ist die tatsächliche Tangentialgeschwindigkeit, die es hat, und nicht die Winkelgeschwindigkeit.
Ja, leider, Klammer auf, die 7,9 Kilometer pro Sekunde wären es auf der Erdoberfläche. Für die
Newton-Kugel.
Bei der ISS ist es auch schon wieder ein bisschen.
Ja, ja, das sind so ein bisschen weniger.
Genau.
Ja.
Bitte.
Ja, durch einen Schweizer Kollegen hatte ich vor einiger Zeit Gelegenheit, den CERN-Tunnel in einer Betriebspause mit einem Tretroller ein Stück zu befahren. Und da habe ich erfahren, dass das Anfahren monatelang dauert, weil der ganze Apparat, der ganze Tunnel fast so gut es geht, auf den absoluten Nullpunkt abgekühlt werden muss. Das sollte man vielleicht auch kurz erwähnen.
Ja, ja. Es ist so, dass Sie erstens einmal Höchstvakuum benötigen. Das heißt, das Vakuum im Inneren des Strahlrohres am CERN ist 10-mal besseres Vakuum, als es am Mond ist. Und das Zweite ist, es muss hoch evakuiert sein und es muss aufgrund Sie brauchen eine starke Fokussierung, dass Sie also diesen Protonenstrahl, der ja auseinanderdriften würde, weil Protonen positiv geladene Teilchen sind, beisammenbleiben, brauchen Sie starke Fokussiermagnete, die Sie über Elektromagnete entsprechend steuern. Und diese wären stark erhitzt und da brauchen Sie also eine Temperatur, die ungefähr bei 4 Kelvin liegt. Und das dauert natürlich einige Zeit, bis Sie das auch fokussiert haben. Und was man beim CERN macht, ist, man arbeitet in den Sommermonaten mit dem CERN und in den Wintermonaten ist der LHC abgeschaltet, weil die Energiemengen, die man benötigt, im Winter nicht vorhanden wären. Richtig, ja?
Bitte?
Brettl, ich habe Vermessungswesen studiert, aber vor 50 Jahren. Und damals habe ich gelernt, dass die Menschheit bemüht ist, sowohl die Erdoberfläche als auch die Wasseroberfläche abzubilden. Aber nachdem man mit Kugelschalen nicht so leicht archivieren kann, hat man also durch Projektionen die Sache, also durch mathematische oder kartografische Projektionen, die Sache in die Ebene gebracht. Wenn jetzt nicht nur das Meer Ebbe und Flut unterworfen ist, sondern auch die Kontinentalschollen, Da müsste man ja bei zu jeder Höhenmessung, die nach meinem Wissen wahrscheinlich also durch Messung der Gravitation erfolgte, ein Datum und eine Uhrzeit dazu schreiben. Ist das so?
Da bin ich jetzt überfragt, aber ich nehme an, es ist die mittlere Höhe gemeint, die angegeben wird. Die mittlere Höhe, die ergibt sich ja durch diese Schwankung, geben Sie die mittlere Höhe eines Ortes an.
Sie meinen, dass also Höhen, die für Orte angegeben werden, solche mittleren Höhen sind?
Nehme ich an.
Wie erfasst man die dazugehörige Zeit?
Ja, Sie haben ja, der April Flood haben Sie ja jeden Tag viermal diesen Unterschied. Also Sie haben ja, da brauchen Sie ja die Zeit jetzt nicht angeben. Nur, wenn ich jetzt wissen möchte, jetzt um 1953, welche Höhe ich habe, das geht wahrscheinlich nur mit GPS-Messung. Aber da bin ich jetzt überfragt, das weiß ich nicht.
Danke.
Da vorne war noch eine Frage und die Dame da hinten, in der dritten Reihe.
Ja, danke. Ich muss auch noch mal ganz zum Anfang zurückkehren. Das wird mich jetzt wirklich interessieren, weil ich schon viele Mondfinsternisse gesehen habe. Sie haben jetzt erklärt, dass man da quasi den runden Erdschatten sieht und dass da der Schluss auf die runde Erde sozusagen ganz nahe liegt. Also, das glaube ich nicht. Ich habe schon einige gesehen. Ich habe nie einen runden Erdschatten auf dem Mond gesehen. Einzige, was ich sehe, ist, der Mond wird dunkler, er wird röter, er verliert natürlich Licht und dann wird er ziemlich rot und dann wird er wieder heller. Aber ich habe noch nie einen Schatten da gesehen. Und ich habe, schätze, 5 bis 10 Mondfinsternisse gesehen.
Was gemeint ist, was die Griechen beschrieben haben.
Richtig, das ist aber was anderes. Der Eratosthenes hat 250 vor Christus den Erdumfang bestimmt.
Nein, das ist was anderes. Nein. Aber wenn Sie die Mondfinsternis anschauen, dann sehen Sie, dass diese Mondfinsternis ist ja nicht so, dass der Mond auf einmal dunkel wird, sondern
es schiebt sich
der Schatten hinein und diese Schattengrenze, Lichtschattengrenze des Mondes ist immer ein Kreisbogen. Haben Sie noch nie eine Gerade gesehen?
Nee, gerade habe ich natürlich. Eben. Aber ich habe fast noch nie diese Grenze gesehen.
Oh ja.
Ja? Oh ja. Haben Sie fotografiert oder so? Okay. Ja. Dann geht es vielleicht mit dem Foto besser, als dass man selber schaut. Na. Okay, na, bin ich einverstanden. Wenn man...
Ja, ja.
Okay.
Ja.
Nur so ein bisschen unten noch ist. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Okay.
So haben es die Griechen sozusagen den Schluss gezogen.
Ja.
Also ich hätte gerne gewusst, ob Sie das Verhältnis wissen, das Größenverhältnis der schwarzen Masse zu der bekannten Masse im Weltraum.
Also die dunkle Energie, das ist hier angeklungen bei diesem Film. Wenn man die Berechnungen der Geschwindigkeiten der Galaxien heranzieht, dann stellt man fest, dass aufgrund der bekannten Materie, die man kennt, ganz andere Geschwindigkeiten herauskommen müssten, als wir tatsächlich messen. Und jetzt, da bin ich jetzt wieder bei diesem Modelldenken der Physik. Jetzt machen die Physiker Folgendes und sie sagen in erster Näherung einmal, wenn ich etwas messe und meine Berechnung stimmt dann mit der Beobachtung nicht überein, dann kann die Messung ungenau sein, dann kann ein Messfehler sein. Das hat man also hier mehrmals überprüft und ist draufgekommen, also Messfehler ist es nicht, sondern, und jetzt geht man dann her und sagt, was ist eigentlich, wenn ich annehme, dass es doppelt so viel Masse gibt, als ich sehe, oder dreimal so viel Masse, und wenn man das gemacht hat, dann ist man plötzlich dort, dass die Berechnungen, die man jetzt anstellt, genau diese Geschwindigkeiten, die es im Weltraum gibt, bei den einzelnen Galaxien berechnen kann. Das heißt, die dunkle Materie ist notwendig, um die Messungen und die Berechnungen mit der Beobachtung zum Einklang zu bringen.
Das tatsächliche Verhältnis, da muss ich jetzt von der Zahl her passen, aber es müsste ja in etwa, soweit ich mich erinnere, muss es in etwa fast noch einmal so viel Materie geben, dunkle Materie, als...
Das, was Sie gerade erklärt haben, gilt eigentlich für die dunkle Energie, die man noch...
mit auch die dunkle Energie, ja.
70% dessen, was wir im Weltall haben. Und das, was wir kennen, was uns umgibt hier, sind sage und schreibe 4%.
4%, genau.
Das heißt, von 4% wissen wir unglaublich viel.
Und von sage und schreibe 96%, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, nichts. Gar nichts. Keine Ahnung. Also da sind die Experten dran und versuchen, irgendeine Idee zu kriegen, was weiß ich, WIMPs und wie die Dinger alle heißen, aber eigentlich weiß man nichts.
Also wir wissen mehr nicht, als wir wissen von der Materie.
4 zu 96%.
Ja. Es gibt ja noch mehr Beispiele, wo zunächst eine Krücke installiert wurde, um was zu erklären. Es war beim Planck'schen Wirkungsquantum, glaube ich, ähnlich. Das war zunächst auch eine Krücke, bis dass man dann gesehen hat,
ja,
es gibt's wirklich.
Sehen Sie.
Ich bin einverstanden, überzeugt.
Ja, super. 20. März 2015. Super.
Schauen Sie, was...
Also das habe ich noch nie gesehen.
Nee.
Ja, super. Ja, überzeugt.
Weil Sie das jetzt gesagt haben, von dieser Planck'schen Theorie etc., vielleicht noch ganz kurz... Das ist ja auch so etwas, wo man sieht, wie Physiker ticken. Das war das Werden überhaupt des Atombegriffs. Da hat es Ende des 19. Jahrhunderts zwei Modelle gegeben. Das eine Modell war das Modell, dass man gesagt hat, die Materie ist sozusagen verschmiert, so wie der Teig in einem Kuchen, und die Elektronen, das sind so die Rosinen da drinnen, die sind so eingestreut. War ein Modell. Das zweite Modell war das Rutherfordsche Modell dann, der gesagt hat, die Materie, die Atome, die bestehen aus einem Atomkern, der ganz kompakt klein ist, positiv geladen, und die Elektronen sind da irgendwo außen herum. Dann hat man ein Experiment gemacht. Es hat gezeigt, dieses Experiment, Rutherford hat recht. Ja, das mit den Voraussagen übereinstimmt. Da ist man draufgekommen, Moment einmal, wenn sich aber jetzt Elektronen auf einer Kreisbahn bewegen, dann sind sie beschleunigt. Beschleunigt heißt, sie ändern ihre Geschwindigkeit der Richtung nach ständig. Und beschleunigte Ladungen müssen Energie oder strahlen Energie ab. Aber wenn Elektronen, wenn sie da um den Kern kreisen, Energie abstrahlen, werden sie energieärmer und dann müssen sie in den Kern fallen. Und eigentlich müssten schon alle Elektronen im Kern drinnen sein, seit es die Welt gibt. Das beobachtet man aber nicht. Naja, und da gibt es jetzt einfach, dass man hergeht und sagt, Moment einmal, wir brauchen jetzt ein Modell, das uns das logisch erklärt, was wir sehen. Wir sehen, dass Elektronen, obwohl sie geladen sind und strahlen sollten, nicht strahlen. Und da hat Niels Bohr ganz einfach gesagt, die Elektronen bewegen sich eben auf strahlungsfreien Bahnen. Warum das so ist, beantworten wir Physiker nicht. Aber wenn wir das annehmen, dass es halt strahlungsfreie Bahnen gibt, dann können wir das Verhalten der Elektronen erklären und das Atommodell erklären. Dass das dann letztlich auch wieder nicht richtig gewesen ist, sondern mit Schrödinger, einem Österreicher, verfeinert und verbessert wurde. Aber das zeigt eben nur auf, und darum bin ich da jetzt aufgesprungen, dass man durchaus auch einmal in der Physik ein Postulat, ein Dogma aufstellen kann. Und darum wird ja auch Niels Bohr als Papst der Physik bezeichnet, weil der einfach gesagt hat, es gibt strahlungsfreie Bahnen. Gebt sich damit zufrieden. Fragt sich nicht, warum.
Gibt es noch Fragen? Bitte.
Aus dem Weltraum in die Küche. Kühlschrank. Streitfrage. Braucht ein voller Kühlschrank oder ein leerer oder fast leerer, sagen wir, fast voller, fast leerer Kühlschrank, mehr Strom? Ja, die Frage ist, kühlt Luft, kann Luft leichter gekühlt werden als die Lebensmittel, die im Kühlschrank sind?
Also wenn die Lebensmittel einmal kalt sind, dann ist der volle Kühlschrank sicher energiemäßig besser. Wenn zum Beispiel mit meiner Gattin streite ich zum Beispiel auch immer darüber, da gibt's so Märchen. Da gibt's das Märchen, man darf keine heißen Speisen in den Kühlschrank hineingeben. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn Sie eine heiße Speise in den Kühlschrank hineingeben und zum Beispiel auch nicht zudecken, dann kühlt sie wesentlich schneller ab, als wenn Sie die kalte Speise hineingeben. Da gibt es nämlich das berühmte Beispiel, wann das gewesen ist, Anfang unseres Jahrhunderts war das einmal so eine Streitfrage, aber erzählt wird es von einem afrikanischen Studenten, der dem Professor gesagt hat, also heißes Wasser gefriert im Kühlschrank leichter als kaltes Wasser. Und der Professor hat ihm da dann ein nicht genügend gegeben auf die Prüfung. Und dann hat man das Experiment gemacht. Und das soll man immer machen. Denn laut Ludwig Boltzmann heißt es, die letzte Wahrheit liefert das Experiment. Und wenn Sie eine Schale kaltes Wasser und eine Schale heißes Wasser in den Kühlschrank hineinstellen, dann wird das gefriert, das ins Gefrierfach, dann gefriert das heiße Wasser schneller als das kalte. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, das heiße Wasser, da verdunstet sehr viel. Zum Verdunsten ist Wärme notwendig. Das heißt, das Wasser kühlt sich einmal schneller ab, das heiße Wasser. Und weil viel verdunstet ist, ist dann die Menge des Wassers weniger. Und deswegen gefriert dieses Wasser schneller. Da bin ich jetzt gekommen vom Kühlschrank her. Also, Sie können heiße Speisen durchaus in den Kühlschrank hineingeben.
Wobei, ich glaube, für Letzteres gibt es ein paar konkurrierende Erklärungen. Da gibt es auch Erklärungen über,
ja, ja.
Über Keimbildung und so weiter. Ja. Also, da hat es noch eine weitere Frage gegeben. Bitte? Aber ich glaube, es geht darum, glaube ich, wie oft entnimmt man dann auch was? Oder wie oft macht man auf? Und, oder?
Lebensmittel schon kalt sind.
Ja.
Nur die neigen ja, und deswegen schaltet sich ja der Kühlschrank alle Viertelstunde oder sonst was immer wieder ein, weil ja die Lebensmittel da drinnen, da trotz aller Isolierung dazu neigen, die Umgebungstemperatur, auch im letzten, die Außentemperatur, die Zimmertemperatur wieder anzunehmen. Und um das zu verhindern, arbeitet das Gerät wieder. Das heißt, und das müsste doch eigentlich für das Gerät, ich gehe jetzt vom Stromverbrauch aus, ja, das mit dem heißen Wasser kann ich mir vorstellen, ja, aber das müsste fürs Gerät ja leichter sein, wenn da nur ein Viertel Butter drin liegt im Kühlschrank, sagen wir, Extrembeispiel, Außentemperatur 26 Grad im Sommer und zwei Kühlschränke, der eine hat ein Viertel Butter drinnen und der andere ist vollgestopft, dass gerade die Tür zugeht. Da muss doch der eine leichter tun.
Wissen Sie, das ist jetzt diese klassische Frage, die Sie mir stellen. Ich könnte jetzt antworten, warten Sie ab, in einer der nächsten oberseischen Nachrichten werde ich das beantworten. dann habe ich nämlich Zeit, um nachzudenken, denn da gibt's jetzt verschiedene Dinge dazu einzukalkulieren. Nämlich, Wasser hat zum Beispiel eine sehr hohe spezifische Wärme. Das bedeutet also, Wasser ist schwer zu erwärmen und da brauche ich also viel Energie, dass ich das Wasser erwärme. Jetzt müssten wir uns die Nahrungsmittel anschauen, wie groß ist da der Wasseranteil drinnen.
Also es ist nicht so trivial, die Frage zu beantworten. Daher lassen Sie mir die, aber ich garantiere Ihnen, Sie kriegen eine Antwort einmal an einem Samstag.
Ja.
Na, der liebe Gott beantwortet nur warum, aber er will ja wie wissen. Haben wir noch eine Frage?
Ich hätte eine ganz lustige Frage, die weniger mit den physikalischen tollen Formeln und Erklärungen zu tun hat, sondern mit der Masse. Masse ist ja wirklich ein ganz wichtiger Begriff in der Physik. Mir geht es aber um die Hirnmasse. Und meine Frage wäre, was glauben Sie, was ist vernünftig, um die Menschheit voranzubringen? Wie viel Prozent der Hirnmasse sollte die Menschheit, also die jungen Menschen, stellen Sie sich vor, so 8-Jährige, 10-Jährige, 12-Jährige Buben und Mädchen, die da im Gymnasium zum Beispiel bei Ihnen sind und Sie sind Lehrer, für die Physik verwenden? Weil natürlich ist es so, dass die Physik konkurrenziert wird von interessanten Wissenschaften, vielleicht sogar noch, ich wäre Philosoph oder ich wäre Soziologe oder ich wäre Molekularbiologe oder so. Wie viel Prozent geben Sie der Physik und vor allem auch ergänzend gefragt, wie würden Sie das mit Ihrem wunderbaren Charme, wie Sie da die Sachen und die Experimente machen, wie würden Sie das den jungen Menschen schmackhaft machen, dass sie unbedingt Physik studieren wollen?
Ich bin der Meinung, dass wenn man oder sagen wir so, auch Beachman, den ich sehr verehre, der theoretische Physiker der Universität Wien, während meines Studiums war er dort tätig, hat einmal gesagt, ein Physiker soll nicht auszeichnen die Tatsache, dass er mehr Formeln weiß als ein Nichtphysiker. Den Physiker soll auszeichnen, dass er und wie er an eine Sache, an eine Fragestellung, an eine Problemstellung herangeht. Ich glaube, das sollte man mehr noch tun. Man sollte mehr noch tun, wie geht ein Physiker an eine Fragestellung heran? Das habe ich Ihnen heute Abend ein bisschen gezeigt, nämlich, dass er sich ein Modell überlegt, wie er das logisch erklären kann, was er sieht. Durchaus auch, wie bei dieser Frage vom Kühlschrank, einmal hergeht und sagt, naja, so einfach ist es nicht. Da weiß ich jetzt nicht unbedingt die geschwinde Antwort. Weil das ist schon etwas, was wir im Physikunterricht mitbekommen sollen. Es würden sich manche Dinge, die wir auch in der Gesellschaft haben, ganz anders darstellen. Ob das jetzt Politik ist oder Ähnliches, hüte dich vor jenen, die einfache Antworten haben, denn die gibt's nicht. Das soll man also den Leuten mitbringen, das lernt man auch aus der Physik. Aber, wenn Sie mich jetzt fragen, soll jeder Physik sozusagen studieren, soll jeder ein Physiker sein, dann würde ich meinen, die Welt wäre arm. Gäbe es nur mehr die physikalische Sichtweise. Das ist eine Warum-Frage an den lieben Gott, wo ich aber sogar schon die Antwort weiß, nämlich die Frage, warum, lieber Gott, hast du die Welt so vielschichtig gemacht? Und die Antwort, könnte ich mir schon vorstellen, würde lauten, weil sie dadurch interessant geworden ist. Ich habe ein Interview geführt am vergangenen Freitag mit einem Kollegen, der den Sechselpreis bekommen hat, eine größte Auszeichnung auf dem physikalischen Sektor für Lehrer an Gymnasien. Und den habe ich auch diese Frage eben gestellt, was bedeutet sozusagen Physik? Und dann haben wir ein bisschen diskutiert. Wenn Sie heute in ein Konzert hineingehen, dann können Sie als Physiker feststellen, aha, die stimmen jetzt noch Kammerton A, das sind 440 Hertz. Dann können Sie auch hergehen und sagen, aha, dass das Klavier, ich als Klavier höre und dass ich die Geige als Geige höre, das hängt ja damit zusammen, dass ich da ganz andere Obertöne höre, ganz andere Wellen wahrnehme. Das können Sie alles erklären mit der Physik. Aber was sie nicht erklären können mit der Physik ist, dass ihnen die Musik gefällt und diese Musik sie in einen anderen Zustand bringt, vielleicht in einen romantischen Zustand bringt. Das können sie als Physiker nicht erklären. Und da brauchen sie alle anderen Wissenschaften dazu. Und da würde ich, und das habe ich auch meinen Schülerinnen und Schülern immer gesagt, Physik ist eine Sichtweise für unsere Welt. Aber wie Sie eine Statue nur feststellen können, wenn Sie rundherum gehen, wenn Sie sie angreifen, wenn Sie sie wie ein kleines Kind in den Mund nehmen, um auch den Geschmack zu haben, so ist es mit unserer Betrachtung der Welt. Die physikalisch-logische Sichtweise ist eine Sichtweise, aber da gibt es noch viele andere. Denn Emotionen lassen sich logisch nicht erklären. Ich weiß nicht, warum ich mit meiner Frau seit 46 Jahren verheiratet bin.
Aber der Physiker fragt ja nicht nach dem
Warum. Aber der Fredner fragt nicht nach dem Warum. Ich kann höchstens beschreiben, wie wir verheiratet sind. Aber das behalte ich für uns. Ja. Ist Ihnen die Antwort?
Ja, wunderbar. Ja. Also, ich bin jetzt sehr zufrieden. Ich muss auch alle Fragen mitgehen. Was schön ist, wunderbar. Ich könnte aber meine Hirnströme messen.
Jeweils. Ja. Schauen Sie, für mich ist aber zum Beispiel der Intelligenzquotient. Ja, ist für mich so etwas, was in dieser Euphorie alles technisch, naturwissenschaftlich zu messen und messen zu können, ein Fehlweg ist. Sie können Intelligenz nicht messen. Sie können auch durch einen PISA-Test nicht messen, ob er gescheit ist oder was verstanden oder nicht. Das können Sie nicht messen. Aber wir tun oft so, dass wir alles messen können und das stimmt nicht. Also Sie können natürlich hergehen und sagen, und das machen Physik und Biologen auch, dass sie sagen, naja, wenn du jetzt Mozart hörst, also ich habe zum Beispiel mal den Schülern vorgeführt im Oszilloskop eine Mozart-Symphonie und eine Rockmusik. Und bei der Mozart-Symphonie, dann haben sie im Oszilloskop drinnen, dass sie da wunderschön alle Frequenzen schön sehen. Das heißt also, diese Harmonie, die sich in diesem Oszilloskopbild zeigt, bei einer Mozart-Symphonie kann ich sagen, schaut's und drum ist das beruhigend. Wenn Sie Rockmusik auf dem Oszilloskop sich anschauen, dann zeigt's einmal dorthin und zeigt's einmal dahin, dann haben Sie also diese Harmonie nicht. Ja, aber es gibt Leute, denen Rockmusik gefällt und die mit Mozart nichts anfangen können. Und das, die können die Areale im Gehirn messen, wo sie Mozart abspielt und wo sie Rock abspielt. Aber sie können nicht dadurch, und die Physik möchte ja etwas intersubjektiv bringen, das heißt, das muss für jeden Menschen zu jeder Zeit, egal wo er ist, dasselbe Ergebnis herauskommen. Und das zweifle ich, ob sie machen können, indem sie sagen, ich rege die Gehirnregion von Mozart an und alle sind happy. Das glaube ich nicht. Und da bin ich jetzt der Physiker, das glaube ich so lang, bis man mir das Gegenteil beweist.
Ja, zum Abschluss vielleicht, weil das Wort PISA-Test gefallen ist, und der kann sicher ganz viel nicht erklären, aber im Jahr 2006 ist da unter anderem etwas mitgefragt worden, das passt vielleicht gar nicht so schlecht zum heutigen Abend. Und zwar ist da gefragt worden, wie es mit den Interessen der Schüler an Naturwissenschaften ausschaut. Ja? Und irgendwie ist sie den heutigen Abend und des Velios und auch Ihre Bemühungen, doch auch mit dem Ziel, das Interesse an ist konkret Physik einem breiten Publikum jetzt bringen. Jedenfalls ist ich gefragt worden, also die Auswertung ergab eine relative Geringschätzung des allgemeinen sowie des persönlichen Nutzens der Naturwissenschaften. In Österreich meinen weniger Schüler als anderswo, dass die Naturwissenschaften wertvoll für die Gesellschaft oder für das Erwachsenenleben nützlich sei. Und so weiter und so weiter. Die Motivation, Naturwissenschaft zu lernen, ist in Österreich viel geringer als in anderen Ländern und bei Mädchen extrem gering. Und ich denke, wenn wir zum Beispiel mit dem heutigen Abend dem ein bisschen entgegengewirkt haben, dann haben wir schon ganz viel erreicht. Vielen Dank, Herr Ludwig.
Danke vielmals. Danke.
kurz noch zu den nächsten Veranstaltungen hier im Kepler Salon. Kommenden Sonntag am 4. Dezember findet um 15 Uhr das Death Café statt mit dem Tod bei Kaffee und Kuchen. Nächste Woche Montag um 19 Uhr, nicht 19.30 Uhr, um 19 Uhr Kepler Salon extern, Improvisation und Zeichnung, eine aktuelle Wechselbeziehung. Monika Leischl-Kiesel, Professorin für Kunstwissenschaften an der KU Linz, wird im Kunsthaus Hafenstraße, Galerie Brunhofer, anwesend sein. Ja, es gibt nur das Quartalsprogramm, den 40-tägigen Newsletter. Sie können sich dort hinten anmelden. Und wenn Sie noch Fragen haben oder das Buch käuflich erwerben wollen, der Herr Ludwig ist noch ein wenig da.
Ja, kommen Sie gut heim. Hinten haben Sie auch Folder von der Sonderausstellung im Velios und den Vorträgen. Danke. Okay. Dankeschön. Okay, danke.